It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Zweitbesetzung.
If you wake up in a house that's full of smoke, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. If you see white men dressed in white cloaks, don't panic. Call me and I'll tell you a joke. Oh shit. Should I be choking in a time like this?
That cool?
Na?
Okay. Ja, also, wir haben uns beschäftigt mit Inside von Robert
De Niro. Na Spaß.
Bo Burnham.
Yes, yes.
Und das ist, wenn man so will, ein eigentlich das Social Distancing-Werk schlechthin.
Man muss jetzt hier gestehen, dass das am 30. Mai dieses Jahres auf Netflix zum Streamen rausgekommen ist und wir quasi jetzt paar Monate hinterherhinken, darüber zu sprechen, aber
na gut, dann darf man ja überhaupt nicht mehr über
ja, also es ist jetzt gerade nicht das Aktuellste sagen, wie bei Cinderella zum Beispiel.
Ja,
sondern
gut, das hätten wir uns wieder rumsprungen können.
Das
ne?
Stimmt auch. Also es ist schon etwas, was heißt etwas älter, aber es ist jetzt gerade nicht das der brand new shit auf Netflix.
Genau, wir reden jetzt nicht drüber, weil es so aktuell ist, sondern weil es nach wie vor aktuell ist, oder?
Weil es nach wie vor aktuell ist und weil wir uns schon sehr oft drüber unterhalten haben und immer wieder spekuliert haben, was das denn mit unserem Podcast zu tun hat, beziehungsweise mit unserem Thema des Podcasts, nämlich dem Musical.
Dem Musical.
Weil in der Beschreibung auch bei Netflix steht, es ist ein
Musical Comedy Special. Also wir wissen, wahrscheinlich haben sie gemeint, dass es ein Comedy Special des Musical ist. Aber da steckt Musical Comedy drin, also.
Ja, ich habe auch irgendwie will, also dass sie vielleicht Musical, das Wort Musical benutzen.
Musikalisch.
Genau, dass sie musikalisch meinen, aber gibt es nicht auch Music Comedy Special?
Ja, und also fairerweise, daher kommt ja die Genrebezeichnung.
Ja, eben.
Also das kommt ja nur davon, wenn man gesagt hat, eine Comedy mit Musik. Also ich finde, dass man das durchaus als, wenn auch als innovativ, aber dennoch als eine neue denkbare Form des Musicals sehen könnte. Es ist quasi ein Kammerspiel.
Genau, das ist eben, du hast eigentlich jetzt unsere Frage schon beantwortet, die wir eigentlich erst am Ende beantworten wollten.
Ach so, du bist schon der Fitzlein. Du hast eine gute Frage gestellt.
Ja, aber das war eigentlich so unsere Leitgedanke.
Was das?
Ja.
Ja, das musst du ja sagen vorher. Das musst du ihnen jetzt.
Ja, Leute, Sebastian, bevor wir jetzt da näher ins Detail gehen und uns die Frage stellen, ob das denn ein Musical oder was für ein Musical-Charakter denn in diesem Special steckt, müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, wer ist Bo Burnham? Zweitens, was ist Inside genau? Und drittens,
warum das Ganze?
Warum das Ganze, okay. Wie immer.
Dann fangen wir mit Frage 1 an. Bo Burnham ist ein amerikanischer Comedian. Mhm. Der relativ jung schon Comedian gewesen ist. Und der ist, glaube ich, kann man so sagen, vor allem bekannt für die zwei Shows, die auf Netflix sind.
Ja, und seine Karriere hat ja auch auf YouTube begonnen.
Richtig.
Also jetzt nicht über Netflix, sondern auf YouTube.
Richtig.
Aber im Jahr 2006 auf Netflix ungefähr. Begonnen. Und also er hat natürlich auch unglaublich hohe Klicks, macht aber eben auch so Stand-up-Television, Stand-up-Formate, aber von Anfang an schon alleine und mit sehr viel Musik.
Ja.
Also das war eigentlich immer sein Ding, so Rap-Songs ja. Zum Beispiel.
Das war sein unique selling point.
Ja. Oder auch so, wenn man jetzt die Genre versucht zu beschreiben, in denen er sich bewegt, wird es ganz oft so Blue Comedy, Black Comedy, also auch schwarzer Humor, Satire, ganz viel, aber auch eben Musical Comedy. Auch
ganz viele Quellen nachweisen.
Und wie könnten wir seine Musik grundsätzlich beschreiben? Schon sehr poppig.
Poppig, er parodiert die Popmusik.
Ja, ja.
Am laufenden Band und ist sehr gekonnt.
Genau. Und hat eben seit 2006 seine Comedy-Karriere gemacht und hat dann aber bekannt gegeben, dass er fünf Jahre nicht performt. Er hat fünf Jahre nicht performt.
Genau, das aus, heißt, weil er Bühnenangst hatte und Panikattacken drin.
Genau, durch die Panikattacken. Und das ist das Traurige an dem Special, weil er hat, bevor die Pandemie losgegangen ist, gesagt, okay, jetzt ist er bereit, wieder aufzutreten
jetzt
und dann kam
wieder
die Pandemie. Ja. Was uns dazu führt, warum Inside überhaupt, was ist die Idee hinter Inside und
genau,
wie ist das überhaupt entstanden?
Was, das war Frage 2, oder?
Das war Frage 2, ja.
Genau. So ist es entstanden. Was ist Inside genau? Inside ist quasi ein eigentlicher Stand-up-Comedy-Special, wenn man so will, aber eben in Do-it-yourself Manier. Also es tritt nur er auf, er hat alles irgendwie selber geschrieben, selber aufgenommen, selber produziert und es spielt eben alles in seinem Zimmer.
Genau,
seinem
also
Haus.
Er hat sich einen Raum genommen und hat in diesem Raum ein Jahr lang dieses Special aufgenommen, also selber gefilmt, selber Regie geführt, selber geschnitten, bearbeitet und alles, was er sagt, alles, was er singt, ist von ihm selber geschrieben, komponiert, eingespielt worden.
Genau, teilweise auch irgendwie live. Also man sieht ja teilweise auch live die Lichter irgendwie so rum.
Genau, wie er das aufbaut.
Ja, und da während dem Song manchmal die Lichter triggert.
Genau, so. Genau. Netflix hat das Ganze finanziert. Also es hat nicht Bo Burnham selber finanziert, sondern es hat Netflix finanziert.
Ganz wichtig.
Und
unfassbar wichtig.
Trotzdem wichtig für 87 Minuten Film, Comedy Special, ja, hat Netflix 3,9 Millionen Euro, also um die 4 Millionen Dollar bereitgestellt.
Kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, ne?
Genau.
Ist für einen Film sehr, sehr wenig. Für ein Do-it-yourself-Projekt. Sehr, sehr viel.
Sehr, sehr viel.
Ja.
Also ich glaube, die Idee war einfach, das, was er auf der Bühne sowieso performt hätte, jetzt in diesem Pandemie-Setting zu reinzupacken. Also was passiert, wenn ich mich ein Jahr lang wirklich komplett auf meine Kunst konzentriere?
Und halt die Gegebenheiten irgendwie ausnutze.
Genau.
Also quasi aus dieser Eingesperrtheit, das muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur, dass er quasi sagt, er macht das jetzt allein, sondern er nimmt ja diesen Zustand des Social Distancing.
Ja, das ist ja auch irgendwie Thema des Ganzen.
Klar,
so.
Dass er eben quasi nicht rausgehen kann, darf, soll, warum denn auch. Und wie soll er sich jetzt, oder wie kann er sich jetzt ohne Publikum, das wirklich da ist, quasi ausdrücken. Was ja damit irgendwie schon ein sehr langes Thema ist, weil wie du richtigerweise gesagt hast, der hat ja auf YouTube angefangen.
Mhm.
Also es ist ihm ja nichts Fairness, irgendwie Videos in seinem Zimmer zu produzieren.
Genau, er kommt eigentlich wieder so zu seinem Ursprung zurück.
Aber quasi mit jetzt eigentlich am irrwitzig großen Ruhm. Also man kennt ihn ja inzwischen schon sehr.
Ja.
Und das merkt man ja auch, wie du gesagt hast, an die Produktionskosten und an dieser wahnsinnigen Materialschlacht, die er da betreibt.
Ja.
Und wie aufwendig das Ganze ist. Ich glaube, wir können es nicht so gut beschreiben, dass man es sich nicht anschauen sollte. Also Empfehlung unsererseits, ja, nein?
Enorm große Empfehlung. Aber halt auch, weil wir ihn schon kannten davor. Also
es ist ein sehr eigener Humor. Also wie du vorhin gesagt hast, das ist Black Humor, Blue Humor, das waren irgendwie, also Black Humor kennt man, Blue Humor, wahrscheinlich das Spiel mit Depressionen irgendwie.
Mhm.
Es ist jetzt sehr eigenwillig, weil er halt er bricht halt alles am laufenden Band, so mit großer Freude irgendwie. Aber gerade wenn man sich auch für Form interessiert, also wenn man auch interessiert ist an wie ist denn der Comedy-Special aufgebaut, wie ist denn ein Bühnenstück überhaupt umsetzbar oder was dann die Strukturen dahinter, die da funktionieren müssen, ist, glaube ich, Bo Burnhams Humor ein sehr geiler Humor, den man sofort versteht. Also man muss jetzt nicht davor irgendwas klären haben von ihm.
Ja, und ich finde, dass er seine Kritik, die er in seinen Stücken, in seinen Musikstücken auch immer verpackt, sehr, sehr genial geführt. Also es ist manchmal sehr direkt, aber manchmal auch wunderschön verpackt, so dieser Seitenhieb. Und es ist immer was Wahres dran. Also ich habe noch nicht einmal bei einem Joke mir gedacht, da hat er jetzt eigentlich nicht wirklich recht damit, sondern das war jedes Mal so, dass ich mir gedacht habe, ja genau, so ist es halt.
Er dreht sich immer fünfmal rum, ne? Also quasi er macht sich ja selber immer Vorwürfe.
Ja.
Und dann ist er, also zwar
ja, also es geht ja auch immer wieder darum, dass er ein weißer Mann ist, der eigentlich alle Privilegien und Vorzüge in der Welt genießen kann.
Zudem noch erfolgreich ist
mit seiner
Kunst eben. Und es gab ja diese irrwitzigen Songs damals mit Art is Dead und sowas. Und in Talkshows hat er ja irgendwie immer, wenn er gefragt worden ist, was rät er den jungen Menschen?
Mhm.
Give up. Also er hat immer dazu geraten, so probiert es nicht, weil mit Ambitionen kommst du nicht weit und dann quasi immer auf sein eigenes Glück in der Situation irgendwie verwiesen, was ihn angebracht hat.
Also dieses ganze Special unterscheidet sich zu seinen anderen Bühnenshows enorm, finde ich, weil es ist wirklich hauptsächlich Musik.
Stimmt, ja.
Also er hat schon immer Songs, auch in seinen normalen Stand-Up-Shows, aber es ist schon auch immer ein etwas längerer Monolog mit dabei. Oder er macht sehr viel pantomimisch auch manchmal.
Stimmt, ja.
Und hier ist es schon so, dass die einzelnen Songs, es gibt dazwischen kleinere Monologe, es gibt Aufnahmen, es gibt so eine Art Blooper, also wo ihm Dinge runterfallen, wo er eben das Setting herrichtet.
Aber das ist nur so Lückenfüller.
Ja, das sind Lückenfüller, aber wir haben wirklich, wir haben einen Einstiegssong, in dem er uns eigentlich erklärt, was er hier eigentlich macht.
Warum wir da sind, ja.
Genau, wir haben eine Intermission, was er in seinen anderen Shows auch nie drin hatte.
Stimmt.
Was ja auch so ein bisschen musical-like ist, ne, dieser erste Akt oder auch generell Bühnenstücke, diese Pause. Und das ist unterteilt wie den erster Akt und zweiter Akt. Und das ist aber wieder sehr musical, weil im Schauspiel gibt es mehrere Akte.
Stimmt, ja.
Und das
aber
ist
er
schon
hat
wieder
so,
sehr musical.
Man kann, ich glaube, 5 Akte habe ich nicht gefunden, aber 4 auf jeden Fall. Also man kann schon auch so kleine Unterteilungen nur mal jetzt zwischen die Dinger singen. Sind wir es einfach durchgeht, das Ding.
Ja.
Ich glaube, wir können jetzt nichts sagen, was da nicht eh noch mehr aufkommt. Wir haben es auch geschaut und uns ein bisschen Gedanken gemacht.
Ja, du mehr als ich.
Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich merke mir nur Sachen schlechter. Genau. Also wir fangen an mit dem Song Content. Und er, wie du gesagt hast, er verzeiht uns quasi, oder eigentlich stellt er vor, was er gemacht hat. Ne?
Mhm.
Er sagt jetzt hier, schaut's, ich hab was für euch, so quasi.
Ja.
Und haut uns das so ein bisschen hin. Ich finde es als Eröffnungsnummer sehr geglückt, weil du bist irgendwie sofort, also er catcht die eigentlich.
Ja.
Weil sie sehr upbeat ist und irgendwie, man merkt sie sofort, diese Selbstironie, die sie ja wahnsinnig durchzieht, also die ja immer irgendwie dann total drin ist.
Und auch hier, was eben nochmal für ein Musical spricht, dass wir sofort mit einem Song einsteigen. Es gibt jetzt kein Moment, wo er irgendwie jetzt diesen Raum betritt und erstmal kurz mit uns spricht, sondern er startet sofort mit einem Song. Was so eine Art Ouvertüre ist, in Anführungszeichen.
Das ist ja sehr interessant, dieses Ding des Opening Songs im Filmmusical. Weil ich finde, wenn wir uns das Ding jetzt anschauen, man muss immer auch das Genre Film als Stilmittel mit anschauen.
Mhm.
Weil es ist eben, deswegen glaube ich, unterscheidet sich es also stark von seinen sonstigen Programmen, weil es ist eben ein Film, es ist für Netflix gemacht und das wusste er. Und das war die ganze Zeit drin. Und diese Eröffnungsnummer in Filmen mit Musik zu haben, ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Mir fällt leider nichts Besseres ein, aber High School Musical 2 hat Eröffnungsnummer, High School Musical 1 nicht.
Das stimmt.
Herz zur Kinder. nee, also stimmt, finde ich auch ein sehr Musical-Moment tatsächlich.
Total. Und der erste Stand-Up-Moment kommt dann auch erst nach 2 Nummern. Also wir haben, wir haben Content und dann kommt Comedy.
Ja.
Und Comedy ist so dieses Grundproblem. Also er sagt, how can I be joking in a time like this? Also wie kann man in so einer Zeit der Pandemie und wo ganz viele Menschen wirklich auch unter Depressionen leiden, weil man eingesperrt ist, wie kann er jetzt überhaupt noch Witze darüber machen? So, wo findet er die Motivation?
Für mich ist das sei I Want Song.
Ja,
ne?
Total.
Also ist er dramaturgisch genau an der Stelle nach der Eröffnung. Und ich finde es ja ganz interessant, man weiß ja, er hat alles selber in der Hand, ne? Also er führt das ja auch, er weiß genau, wie er sich darstellt und wie er sich darstellt. Weil irgendwo, also der Grundgedanke war ja, er macht sich jetzt zum Helden. Er healed the world with Comedy und dann bricht er aber diese Heldenfigur 3-mal irgendwie, dass man immer sicher ist, ist er jetzt ein Anti-Held oder ist er jetzt wirklich ein Held irgendwie. So, und er weiß selber nicht. Das ist wieder diese Bob Burnham-Spirale, wo er drinsteckt. So, er weiß, also ich glaube, irgendwo in seinem Kopf hat er schon auch, dass er sagt, er macht ja wirklich was Gutes damit. Also ich meine, weil es ist ja wirklich, auf der anderen Seite bringt es natürlich in einer schwachen Zeit faktisch nichts lustig zum sein. Auf der anderen Seite sind schwache Zeiten, weil man wenig machen kann.
Ja, und was ich auch noch sagen wollte, dass man von Anfang an als Publikum mehr oder weniger, als Zuschauer sofort mit eingebunden ist. Also man man hätte das ja auch so machen können, dass er in diesem Raum wirklich allein bleibt und auch niemanden wirklich direkt anspricht. Aber wir haben in Comedy zum Beispiel auch schon den Moment, wo er die vierte Wand bricht und direkt in die Kamera schaut. Und du bist sofort dabei und du fühlst dich sofort auch wieder ertappt dabei, dass du dich selber auch judgst. Also er hat ja auch diese Line drin, dass er quasi, er ist der weiße Mensch, der jetzt bezahlt wird dafür und eine große Reichweite hat. So, er weiß, er ist eigentlich zu privilegiert.
Er ist sich sehr bewusst, dass das eigentlich... Ja,
so, warum muss er über seine Probleme sprechen, wenn er eigentlich der ist, der eigentlich, also so diese
die
ernsten,
hat,
genau.
Ich finde, also danach kommt dann, finde ich, der krasse vierte Wandbruch. Das ist der Moment, wo er vorm Spiegel sitzt und das erste Mal richtig spricht eigentlich und quasi erzählt, er hat jetzt dieses Ding gemacht. Und ich fand es in der Form einfach genial, weil er sich mit dem Spiegel ja quasi eine vierte Wand baut.
Ja.
Es ist ja im Film, also nicht im Film per se nicht, aber in so einem Special, also ich meine, denk an Influencer, da ist es ja gang und gäbe, da gibt es ja keine vierte Wand, die reden ja wirklich mit dir quasi. Deswegen erwartet man ja eigentlich, dass er in die Kamera spricht. Und den ersten Moment, wo er direkt in die Kamera spricht und wirklich mit uns spricht, schaut er nicht in die Kamera. Also wir sehen die Kamera auf dem Bild quasi. Und er baut sich den Spiegel, wie man irgendwie diese Selfies kennt, die unsere Eltern mit den ersten Kameras gemacht haben.
Ja,
irgendwie, wenn man nicht die
Spiegel,
den hier, den, genau. Also er baut sich ein Bild, was eigentlich das total negiert, was er vorhat. Mhm. So. Und er bricht es ja dann auch, also mit diesem Smooth Transitions-Witz.
Ja.
Also er sagt, dieses Special hat er jetzt eben selber gemacht und man soll mit ihm ein bisschen aufpassen, man soll ihm verzeihen. Zum Beispiel sind nicht alle Übergänge so smooth und während er den Satz spricht, bricht es natürlich auch mit der Übergang. Ist da, das ist fast schon.
Danach kommt.
Facetiming schon.
Ja, Facetiming. Mhm. Oh ja, und das ist dann nochmal eine, genau. Was ich mir am Anfang, wenn wir jetzt über FaceTime with my mom sprechen, was man sich die ganze Zeit auch diese Frage, ist das jetzt Bo Burnham oder ist er jetzt wirklich in diesem, ist er der Performer oder Stand-Up-Comedian Bo Burnham, der uns jetzt präsentiert, wie sich eine Person im Lockdown eingesperrt fühlt oder ist er wirklich er persönlich, ist er wirklich er selbst Bo Burnham? Also spielt er jetzt nur den Performer Bo Burnham oder ist er selbst? Und das ist der erste Moment, wo man wirklich struggelt, das rauszufinden, weil er ja mit seiner Mutter FaceTimed. Also jetzt.
Ja, also ich weiß, was du meinst.
Er
bringt das erste Mal was Privats rein.
Genau, er ist jetzt, das wollte ich, dieses Wort habe ich nicht gefunden.
Privat.
Ist er jetzt die Privatperson Bo Burnham oder ist er Bo Burnham als Künstler Bo Burnham, als Comedian Bo Burnham?
Weil alles, was er vorher sagt, irgendwie, I made you some content, I'm healing the world with comedy, das sind solche Grundsätze.
Ja.
Ja, und jetzt bringt das erste Mal sowas Persönliches rein, wo man sich denkt, FaceTiming with my mom, das ist so realistisch, das kann er sich nicht ausgedacht haben.
Genau,
das
genau. Auch was er sagt, also diese ganzen Jokes, die in FaceTime with my mom drin sind halt so relatable, weil wir alle wissen, wie das ist mit den Eltern zu FaceTime, wie oft du erklären musst, wie das überhaupt funktioniert und das ist ja schon der Witz in der ganzen Sache. Ja.
Und gleichzeitig ist es eines, die Beispiele, er wird ja so konkret, dass man sie total damit relaten kann, aber trotzdem hat man das Gefühl, das ist jetzt kein Klischee, sondern er verzeiht wirklich. Also irgendwie so Sachen wie, dass sie irgendwie ihr iPhone 5 viel zu nah an ihrem Gesicht hält.
Ja.
Ich meine, es ist natürlich schon ein Klischee, dass Eltern ältere Handys haben. Aber
und das nicht verstehen mit dem Kamerawinkel.
Genau, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, da ist er drauf gekommen, sondern das ist wirklich passiert. Ne? Also man denkt sich wirklich an der Stelle das erste Mal, wo steht er zwischen, gibt es eine Bühnenfigur Bo Burnham oder ist das einfach Bo Burnham?
Genau. Und es hat auf der anderen Seite auch wieder das, was dieses Special auch die ganze Zeit weiterhin trägt, ist immer diese wirkliche Anspielung auf seine Depressionen und seine psychischen Probleme, weil er sitzt in dem komplett dunklen Raum und FaceTimet mit seiner Mutter. Ist am Ende dann auch wieder allein in diesem Raum und man merkt ja schon auch, dass es jetzt kein Moment ist, der ihm wirklich gut tut, sondern er.
Ja, das stimmt.
Und er hat natürlich auch diesen Moment drin mit dem Vater, wo man merkt, dass da keine wirklichen Gespräche...
Wo er behauptet, dass irgendwie
das ist so der,
die Frage seines Vaters, wie es ihm geht, ist das tiefste Gespräch, das sie jemals geführt hätten.
Ja.
Ja.
Und das ist der erste Moment auch, wo wieder so dieser Musical-Charakter reinkommt, weil er singt über das, was er gerade tut. Und das ist ja auch so das, was im Musical immer passiert, dass man sagt, warum singen, müssen die uns jetzt vorsingen, was sie gerade tun, so I'm walking down the street oder singing in the rain.
Stimmt.
Das ist so dieses...
There goes the baker.
Genau.
Ja.
Das ist der erste Moment, weil die anderen zwei Songs waren noch nicht so.
Und denn, also, wir sind, glaube ich, schlechte Kritiker, wir analysieren Sachen immer in die Genialität. Trotzdem voll krass, weil durch das, dass er sagt, er fängt an mit FaceTiming with my mom, das ist ja nur okay, weiß ich nicht, vielleicht hat er keinen Bock, aber er macht's jetzt. Und am Schluss geht er eben raus mit, ja, mein Vater versteht mich nicht und meine Mutter ist auch blöd. Also eigentlich, obwohl er nur davon singt, was er macht, erfüllt er diese Sondheim-Forderung von, du gehst aus dem Song anders raus, als du reingegangen bist.
Ja, total.
Also irgendwas Transformatives ist passiert dort.
Ja. Und dann kommt schon...
Und dann kommt How the World Works. How the World Works ist ganz was anderes. How the World Works ist eines der relativ wenigen Momente, wo man das Gefühl hat, er zitiert wirklich einen Stil.
Mhm.
Also er, nicht nur, dass er jetzt irgendwie sagt, ja, er macht Popmusik, sondern er nimmt wirklich irgendwie dieses Genre der Kinderpuppensendung, der Muppets oder irgendwie so, du hast Avenue Q genannt vorhin.
Yeah.
Ganz, ganz passend, weil das der gleiche Vorgang war.
Mhm.
Ja, die parodieren das gleiche auf ähnliche Art. Genau. Darauf folgt dann dieses, wie nennt man das, Corporate-Video-Ding.
Man muss dazu sagen, dass es, da können wir gleich alle Dinge nennen, die da immer wieder zwischengeschoben werden. Und das sind so etwas auf das Korn nehmen, was versucht, unglaublich seriös zu sein.
Ja.
Also sagen wir mal so Reaction-Videos auf YouTube, die er verarscht.
Mhm.
Dann haben wir drin diese Gamer-Videos auf YouTube, die Let's Plays. Und wir haben diese Trailer von großen Firmen, die versuchen,
moralisch zu sein.
Und es passiert in diesem kurzen Clip, wo er Inside als Marke quasi vorstellt und jemanden in so einem Schwarz-Weiß-Setting sein Interview nachmacht, wo er quasi eigentlich diese ganze Scheinheiligkeit entlarvt. So, dass wir machen etwas für die Welt, aber wir sagen eigentlich nicht wirklich, wofür wir stehen. Sondern wir machen das so plakativ.
Man vermarktet Moralität.
Genau.
Das ist furchtbar. Also man nimmt quasi die moralische Einstellung der jungen Menschen und macht daraus eben eine Marke und in letzter Instanz dann Geld. Ich finde es wahnsinnig gelungen, ich finde es nur fast ein bisschen zu ästhetisch.
Ja, es ist fast zu gut.
Genau, das nimmt er hier.
Und das halt auch eingebaut als Bruch, finde ich, komplett. Also das bricht nochmal die eigentliche Handlung, dass er sich gerade im Lockdown in einem Zimmer befindet, sondern das ist unglaublich kreativ gemacht, unglaublich aufwendig gemacht. Also auch dieses Let's Play, wo er als fast Sims-Figur sich selbst durch den Raum steuert, durch einen Tag steuert.
Und quasi die ganze Handlung ja wieder irgendwo ganz dicht macht an der Stelle. Ne?
Ja.
Also im Grunde behauptet er ja selber so, ja, außer rumsitzen, ein bisschen Klavier spielen und weinen macht er nichts.
Ja, hat dann wieder diesen deepen Faktor mit drin. Aber gehen wir weiter zu den Songs.
Mhm.
White Woman's Instagram
ist für mich nach How the World Works und vielleicht Comedy der erste große Banger so.
Mhm.
Also das wirklich eins der vielleicht drei, vier Songs, die ich wirklich genial finde und die ja für mich so ein bisschen Einrastpunkte darstellen. Also ich finde, bei White Woman's Instagram ist man irgendwie an einem anderen Punkt okay, mal im bisherigen Verlauf so. Ich weiß gar nicht mehr, was der Twist dann ist, wie er aus der Nummer rauskommt. Ich glaube, er lässt es relativ stehen, oder?
Er lässt es stehen, weil es kommt dann dieses Intern, was wir auch schon besprochen haben.
Haben wir?
Ja.
Den Song-Part haben wir noch nicht besprochen, oder?
Ja, aber der ist, glaube ich, jetzt für diese Frage des Musicals nicht so wichtig.
Ich finde schon, weil ich finde, es ist ein sehr musicalhafter Griff.
Wirklich?
Weil er ein Genre so ausnutzt.
Ja.
Es ist doch oft so, dass man irgendwie in Musicals das haben, dass irgendwie, was fällt man jetzt gerade ein? Irgendwie man meint, an dieser Stelle gehört jetzt ein Gospel-Song. An dieser Stelle muss jetzt ein so und so Song. Und dann schreibt man so die Genres mehr als die Songs, was ja eigentlich ein mehr oder weniger schlechtes Zeichen vom Musical ist. Und er hat ja den Gedanken gehabt, okay, es gibt keine Work-Songs mehr heutzutage.
Mhm.
Wir sanden quasi die modernen, privilegierten Sklaven. Und kommt dann eben auf die unbezahlten Praktikanten und schreibt für die einen Work-Song im Stile von, keine Ahnung, erinnert sehr an Ray Charles mit der Sonnenbrille und sowas.
Ja, ja.
Also eben
ich wusste irgendwie auch an I Need a Dollar von Adam Black denken.
Ja, 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 so doch, doch. Was ja so genau der gleiche Stil. Ja, ja, genau.
Ja.
Dass er dann darauf reagiert, finde ich sogar relativ random. Also ich glaube, das hätte er auf jeden Song, ja, den Reaction-Witz, den hätte er immer machen können. Deswegen finde ich diesen Unpaid Intern Song ohne den Reaction Part sogar total stark, weil er hat gar keine Zeit zum Wirken.
Ja, das stimmt. Das sofort, ging ruckzuck, ja.
Ja, es ist wieder so, als hätte Bob Burnham gemerkt, oh, das war zu real. Witz.
Ja, ne? Ja. Sexting ist das nächste, oder?
Ja, vielleicht machen wir erst noch die Folge fertig. ja, Sexting ist der nächste Song. Das finde ich auch ganz spannend, weil das passiert, ich habe mir gedacht, das passiert an einem Punkt in dem Film, unter Anführungsstrichen, wo in einer Rom-Com die angedeutete Sexszene kommen könnte.
Ja.
Ne? Also er bringt das Thema Leidenschaft und Intimität sehr weit gefasst genau an den Punkt, wo man es eigentlich erwartet irgendwo.
Ja, stimmt. Das ist aber auch wieder so ein sehr privater Bo Burnham-Moment, finde ich.
Ja, wo man wieder voll das Gefühl hat, das ist real. Ja, stimmt.
Und auch wieder so nachvollziehbar.
Aber wobei
nicht,
ja,
dass ich das schon mal gemacht habe.
Zwei Besetzungen mit relatable. aber eher also ich glaube nicht, dass er Emojis sext dazu. Also das war also.
We
das
don't
war,
know.
Ja, gut. Aber das habe ich schon so verstanden, dass er das schon sehr ins Lächerliche treibt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Einstieg schon. Aber dann so dieses.
Wobei es ja auch wieder vom realen Punkt ausgeht mit diesem. Es gibt ja diese sexualisierten Frucht-Emojis, so,
ja,
die ja wirklich irgendwie in Instagram-Kontexten und so eigentlich
ja,
schon so verwendet werden.
Total.
Und wir haben auch, was ich auch bezeichnend finde, wir haben in den großen Songs haben wir auch einen ziemlichen Abstieg thematisch. Also es wird immer düsterer eigentlich.
Ja.
Wir haben am Anfang nur White Romans Instagram und sowas, was noch happy Songs sind.
FaceTime with Mom.
Genau, das ist alles nur ein bisschen upbeat und dann zum Schluss hier wird es ja ziemlich düster und jetzt sind wir gerade in so einer Mittelding drin. Jetzt haben wir so in dem ersten, ich habe mal an der Stelle beim Urschein das erste Mal gedacht, jetzt so, ja, jetzt ist gerade ein bisschen, jetzt fließt es gerade ein bisschen dahin. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen einen Punkt erreicht, der ein bisschen,
was ja ein bisschen unusual ist für so einen normalen zum Beispiel Musical-Aufbau, wird es ja eigentlich vor der Pause immer richtig spannend, dass man quasi dann nach der Pause wirklich wartet darauf, geht's, wie geht's jetzt weiter.
Das macht er vor der richtigen Intermission auch nicht, gell?
Das macht er überhaupt nicht.
Ja. Weil man ja nicht auskann.
Die Intermission kommt total, natürlich, die Intermission kommt auch total random, weil sie ja auch irgendwie lustig sein soll, dieses, dass er da jetzt eine Intermission einbaut.
Und sie ist ja lächerlich kurz. Also sie bräuchte es ja nicht.
Sie bräuchte es nicht. Und dann kommt 30, ist eigentlich auch selbsterklärend. Also das ist ja auch so unsere Generation, dieses mit bis 30 eigentlich nicht wirklich viel gemacht zu haben, um dann festzustellen, okay, jetzt bin ich 30, jetzt sollte ich halt wirklich mal
was
erreicht haben oder Familie gründen oder was mache ich überhaupt. Und
ich glaube, es ist ein gemeiner Punkt, diese 30, weil vorher ist nur alles okay. Und mit 30...
Hast du den Druck plötzlich?
Genau.
Also
ich glaube, der Druck ist schon vorbei. Ich glaube, es ist nicht, dass man den Druck hat, mit 30 jetzt sollte ich eine Familie gründen. Der Witz ist, du wirst 30 und denkst, jetzt sollte ich eigentlich schon längst eine Familie haben.
Ja, stimmt.
Es ist quasi, es transformiert voll. Vorher ist nur alles wurscht und nachher ist auf einmal eigentlich alles schon vorbei.
Ja.
So.
Und das hat mich so an Company erinnert. Irgendwie an diesen...
absolut.
Bobby, der mit lauter... verheirateten Pärchen zusammen ist und diesen Druck verspürt, er muss irgendwie auch jetzt mal ran.
Und wer hat Company abgeschrieben?
I don't know.
Und was kommt auf Netflix in der Woche an, Doc?
Tick, tick, boom.
Ja, yay. Da können wir das Ganze nochmal umgehen, weil es ist genau das. Im Grunde ist dieser 30-Song eigentlich Tick, tick, boom in Reinstform. So. Ich habe das auch versucht aufzuschreiben, aber mir ist dann nicht eingefallen, wie ich es schreibe, sondern Dichtform, das macht keinen Sinn. Er singt den Song in Unterhose. Da waren wir ein bisschen.
Ja, da hast du gemeint, das erinnert dich so an die.
An diese, ich weiß nicht, wie die
Ästhetik.
Berühmte Statue heißt.
David-Statue.
Die David, ja, danke, genau. Genau, und vor allem seine Pose am Anfang, da hat er irgendwie die Hand zugekonnt in der Hüfte oder irgendwie sowas.
Ja,
das erinnert sehr an irgendwie, also man hat ja irgendwie das Gefühl, er steht fast in Windeln da. Also irgendwie, das ist er jetzt jung, auf der anderen Seite hat er schon ziemlich einen Bart und so. Also das ist ein bisschen so dieses, wo man genau sagt, mit 30, wo ist die Linie zwischen, ist er jetzt schon alt
oder
ist
er
noch,
noch
ein
jung.
Junger Mann? Ja, genau.
Ja. Dann die Intermission und genau, und danach folgt Welcome to the Internet. Und das ist so einer der Boomer-Songs aus diesem Special, würde ich behaupten.
Boomer-Song. Ach so, ein Banger, also ein
Banger-Song.
Okay, also, den mögen die alten Menschen. absolut, ja. Der steht für mich auch an erster oder zweiter Stelle.
Und da hast du ja auch erwähnt, dass das teilweise so erinnert an Cabaret.
Mhm. Also das Zitat ist nicht mir auf Queen Hobby wo gelesen, aber es gibt diese Parallele, dass man sagt, das erinnert sehr an Cabaret, wenn dieser, wie heißt denn der Dude eigentlich, dieser Concierge am Anfang irgendwie. Willkommen, bienvenue.
Willkommen, bienvenue.
Genau.
Welcome.
Ich find der tritt, also gerade in der zweiten Hälfte, in der Bridge, die ich ja noch viel genialer finde dann als das davor, da tritt er eigentlich vorher als so als verrückter Wissenschaftler auf.
Ja.
Habe ich aufgeschrieben. Ne? Als war das quasi sein Plan gewesen, so die Weltherrschaft irgendwie an sich oder ans Internet, je nachdem, man kann es ja gar nicht mehr genau trennen, so zu reißen. Und auch das, finde ich, basiert wieder an einem sehr gekonnten Punkt in dem Film, weil es ist nämlich so der, wir sind schon fast am Schluss so, aber noch nicht ganz.
Ja.
Also man in einem James Bond würde man jetzt erwarten, dass man auf jeden Fall mal eine Confrontation mit diesem Main Villain hat. Oder vielleicht sogar schon den Final Fight.
Ja,
irgendwie.
Total. Und das ist, ja.
Also der Showdown zum Schluss geht los quasi.
Voll.
Und dann kommt All Eyes on Me. Ne?
Mhm.
Das ist das ist natürlich ein klassischer letzter Song irgendwo. Oder ist es gar nicht der letzte Song, ne? Es ist nur einer der letzten, aber irgendwie der letzte wirklich performte Song, den ich auch wahnsinnig, also irgendwie auf einer Stufe mit Welcome to the Internet sehe irgendwie.
Ja. Yeah.
Von dem Ding raus. Ich finde, das ist wieder so ein klassischer Bo Burnham performed Song. Also quasi, er macht eigentlich eher so eine krasse Show draus irgendwie aus allem. Und in dem Moment ist er ja dann, also hier finde ich, bricht auch das Ganze ein bisschen zusammen, was wir gesagt haben, mit was ist real, was ist nicht real.
Mhm.
Weil jetzt bringt er ja auch die Fakten auf den Tisch,
yeah,
die wir am Anfang schon angesprochen haben, dass er eben wirklich Bühnenangst gehabt hat, Panik gehabt hat, nimmer auf Tour gegangen ist, wieder auf Tour gewollt, zack, Pandemie, und jetzt steht er da.
Ja.
Also das bringt er ja, das haut er an ja da wirklich auf den Tisch mal.
Ja.
Und ich finde, ab dem Moment kann man eigentlich, also hier kann man keine Bühnenfigur mehr sehen.
Nee.
Hier weiß man, dass es der Ausführende ist.
Ja, es ist Bo Burnham. Privat.
Genau, die private, gleichzeitig die Bühnenperson. Es gibt an dem Punkt wirklich keine Möglichkeit mehr, das zu trennen.
Und dann kommt das große Finale.
Und dann kommt eigentlich so, was man ganz oft in aktuellen Filmen sagt, dass sie irgendwie kein Ende finden. Also es ist dann irgendwie, es kommt nur ein bisschen Nachspiel. Und dann endet es ja radikal in dem, dass er quasi, er findet sich in dem Raum wieder und die Tür ist auf, ein Spalt. Mhm. Und er geht nach draußen, steht vor der Tür, schaut sich das an und will wieder rein.
Ja, und Publikum ist da.
Publikum ist da, stimmt. Ja, gut.
Und
Publikum
applaudiert.
Ist da.
Und man merkt seine Anxiety auch wieder ein bisschen. Er will zurück ins Haus.
Er will wieder zurück ins Haus.
Und kann die Tür nicht aufmachen. Und das ist dann dieser Slapstick-Moment, wo das Publikum anfängt zu lachen.
Genau. Und dann kriegt man nur die Ebene mehr, dass man sieht, er sitzt dann wieder in seinem Raum und schaut sich die Szene selber an.
Ja.
Lächelt und aus.
Und das ist ja auch das Haus aus Make Happy, ne? Oder?
Ja, wir haben das Haus schon mal gesehen.
Also es ist
nämlich
nicht unbekannt.
In dem Schluss, in dem ganz am Schluss, quasi in dem Epilog, wenn man so will, von Make Happy, bei dem zweiten Bühnenprogramm, von dem erfolgreicher, ich weiß nicht, ob es erfolgreicher war, aber ich fand es besser, von dem besseren Bühnenprogramm, das es auf Netflix auch gibt für ihn, der geht da am Schluss von der Bühne und die Bühnenshow ist obviously aus.
Ja.
Und dann wirkt es aber so, als würde er von der Bühne runtergehen und quasi direkt in sein angeschlossenes Gartenhaus, hat man das Gefühl. Setzt sich an ein Klavier, das dort steht, performt einen letzten Song, I hope you're happy oder irgendwie so. Und dann geht wieder just die gleiche Tür geht auf.
Mhm.
Er schreitet nach draußen und der bekennende Unterschied zu Inside ist jetzt, dass irgendwie da eine wahrscheinlich fiktive Frau und Kinder auf ihn zukommen. Und er tritt quasi in einen Garten, in ein fröhliches Familienleben, in ein Glücklichsein hinaus. Und in Inside tritt er hinaus, will sofort wieder rein. Nein, doch nicht, er ist noch drin und schaut das alles an. Also
hat doch irgendwie so das Gefühl, als wäre alles, was gerade passiert ist, nur in seinem Kopf.
Ja, und irgendwo ist es ja in seinem Kopf, weil es ist in seinem Kopf ja, also er hat es ja selber gemacht,
genau.
Es stammt ja aus seinem Kopf. Also irgendwo ein
totaler genialer Twist. Und wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst und auf unsere Frage bezieht, ist das ein Musical oder nicht? Oder?
Ich finde, es ist, wie es bei guten Werken sein sollte, es ist egal.
Es ist so eine neue Kunstform, die sehr viele Aspekte des Musicals beinhaltet. Also sehr mit dem spielt, was das Musical ja auch hat. Eben diese Verbindung von Musik. Also das ist ja auch immer das, was das Musical ausmacht. So wenn oder auch generell Musik, wenn Worte nicht mehr ausreichen, dann muss Musik her.
Genau, und hier gibt es wenig Worte.
Reichen
die Worte schon lange nicht mehr. Wenn man sich zu sehr auf die Diskussion einlässt, ist es Musical, ist es nicht Musical, dann fallen wir in einer Begrifflichkeit, die gerade hier in Deutschland ja ein Riesenproblem ist.
Yeah.
Dass man wieder so, ach, das ist doch kein Musical, das ist ja ernst.
Ja, oder es fehlt da jetzt komplett der Tanz zum Beispiel. Also es gibt keine wirkliche Choreografie.
Es gibt choreografierte Lichter, wenn man so will.
Genau.
Aber
ja. Nur man könnte das Ganze easy auf eine Bühne packen.
Es ist ein Kammerspiel.
Es ist wirklich ein Kammerspiel und das als Insight, das Musical, könnte man es inszenieren.
Ja.
Das wäre vollkommen kein Problem.
Also ich glaube, man merkt, wenn man irgendwie an einem fortschrittlichen Werk sitzt, wenn sie sich eben der Einordnung entzieht und trotzdem, also man kann nicht klar sagen, ist es ein Musical, das würde man vielleicht nicht behaupten. Man würde nicht sagen, es ist Bob Burnhams neuestes Musical.
Nein.
Man würde nicht sagen, er ist Musical-Autor. Und trotzdem, glaube ich, war für uns die Diskussion nie, können wir das machen, ist das relevant für uns?
Ja.
Natürlich ist es relevant.
Ja.
Natürlich ist es großartig. Ist es Musical? Egal. Also wahrscheinlich wird man eher in der Zukunft dann irgendwie den Musical-Begriff ausweiten, weil man sieht, da waren ja Sachen, die eigentlich auch so waren.
Ja, aber man sieht ja auch, dass man in eine ganz neue Richtung denken kann, was das Genre angeht.
Ja, klar. Damals hat wahrscheinlich bestimmt auch jeder gesagt, Jesus Christ Superstar ist kein Musical, weil es thematisch nicht passt und so weiter. Also das ist ja immer durch das Neue gleicht zu sich aus. Ich finde, Burnham zeigt uns einfach, wie krass man mit Mitteln arbeiten kann, irgendwo auch wie sehr man auch als Einzelperson, also dass man quasi gar keine Narrative braucht.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn man davor gesagt hätte, das stellen wir vor, ein Mensch verbringt jetzt ein Jahr in einem Raum und schreibt Songs über das Eingesperrtsein, über eine alltägliche Situation in der Pandemie. Glaubst du, das funktioniert? Hätte jeder gesagt, das ist doch langweilig, das ist doch, was soll das? Also mir doch wurscht, was der Mensch zu sagen hat. Aber es funktioniert eben genau deshalb, weil wir brauchen keine großartige Handlung, dass das spannend ist oder dass es dich berührt. Wir brauchen keine Liebesgeschichte. Wir brauchen keine extrem hart formulierte Kritik politische Kritik,
seine Kritik hat ja nie eine Aussage. Sie dreht sich ja immer so weit, dass man wieder da steht, wo man angefangen hat. Ja.
Ja, also er braucht das Ganze nicht. Und trotzdem, auch was die Kritiken anging, er war für den Emmy nominiert. Also
es kommt schon an, ja.
Es kommt wahnsinnig gut an und vor allem so diese KritikerInnen, die sich ja auch auf Comedy, Stand-up-Comedy beschränken, haben auch alle gesagt, das ist eigentlich ein Meisterwerk der Comedy. Ja. Ein Meisterwerk der Musical-Comedy.
Ja. Einen Kritikpunkt muss ich anbringen.
Ja. Yeah.
Und das ist was, ich weiß nicht, wem ich das vorwerfe, der Welt, keine Ahnung. Aber mich stört es einfach sehr, dass ich genau weiß, dass so ein Stück nie Erfolg gehabt hätte, wenn der Dude vorher nicht schon bekannt gewesen wäre.
Ja, definitiv.
Also du musst dich jahrelang durch gefälligste Comedy irgendwie, also gut, seine Werke waren noch nie gefällig, aber es war immer ein bisschen mehr Stand-up hat ein anderes Publikum und so.
Ja.
Aber dass man einfach sagt, wenn jetzt irgendjemand das gleiche Ding mit dem gleichen Niveau und dem gleichen Anspruch gemacht hätte, war es wahrscheinlich im Internet untergegangen.
Total. Der hätte die Möglichkeiten schon gar nicht gehabt.
Genau.
Die finanziellen Möglichkeiten.
Immer gut, das kann ja jeder machen und auf Netflix, auf YouTube, meine Leute.
Ja,
also gibt
stimmt.
Ja, gerade die Zugänglichkeit ist ja eigentlich wieder gegeben im Internet. Aber so ist es irgendwie so, dass ich sage, also muss jemand irgendwie sich den Ruhm erst erarbeiten, damit man so ein Werk sehen darf. Das ist doch eigentlich Mist.
Ja, ja.
Also dann müssen wir doch irgendwie, es müsste dann doch Strukturen geben, die viel mehr irgendwie auf Vielfalt schauen und irgendwie experimentelle Sachen wirklich suchen und dann irgendwie ausgraben, keine Ahnung.
Also, Inside ist eine riesengroße Empfehlung.
Ja.
Unbedingt anschauen und die Songs sind echt cool.
Ja, das haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die Musik ist auch irgendwo sehr gekonnt. Also man hat oft irgendwie auch den Vorwurf gehört, so ja, das ist ja alles schön gemachte Popmusik, aber auch nicht mehr mit viel Autotune und so. Und es stimmt alles, aber es sind schon gekonnte Songs.
Ja. Yeah.
Also gerade auch in den Texten natürlich und auch im Aufbau ist er schon auch teilweise nicht nach Schema. Also er ist schon da irgendwo dabei, innovativ zu sein. So.
Total. Erinnert sehr viel an 80s.
Mhm.
Hat einen sehr starken 80s-Vibe, sehr viel erinnert auch an die Depeche Mode, an ja. Dieses experimentelle 80s.
Synthesizer.
Was
sehr relatable wieder ist, weil das ja gerade sehr in der Mode ist. Also
ja, Deep Revivals.
Ja,
genau.
Da, ja.
Aber auch eben mit diesem Ohrwurm-Charakter auch
ja.
Sehr stark spielt.
Vielleicht sind wir irgendwie so, wie endet Inside? Können wir da jetzt irgendwie ein Äquivalent dazu machen? Healing the world with comedy.
Making a literal difference.
Ja, wird schon irgendein guter Schluss dabei gewesen sein jetzt, oder?
Ja.
Zweitbesetzung!
Zweitbesetzung ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.